Warum Gott loben? Warum ihm danken? Ganz klar, die Antwort ist, haben wir selber gegeben im Lied, denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Es gibt Gegenden in Baden-Württemberg und auch in Hessen, habe heute früh im Radio gehört, die unerreicht sind vom DSL. Und das ist eine Katastrophe für diese Gegenden, das ist schlecht für die Wirtschaft. Also das DSL und damit auch das Internet mit seinen vielen Möglichkeiten reicht nicht bis in den letzten Winkel unseres Landes. Aber die Gnade Gottes, die reicht überall hin. Es gibt kein Dorf, kein Weiler, keine noch so kleine Hütte, in die nicht die Gnade Gottes hineinreichen würde. Und diese Gnade, die haben wir sehr, sehr nötig. Wir brauchen seine Kraft, die rettet, seine Kraft, die verändert, seine Kraft, die uns ermöglicht, die uns in Stand setzt, dass wir im Namen der Liebe unterwegs sind und aufrichten können und trösten können. Und ja, uns aus Mördern Liebhaber des Lebens machen können. Das sechste Gebot, achte das Leben. Die 10 Gebote wollen uns sagen, wo es lang geht. Viele haben nachgefragt, oder manche jedenfalls, sagt doch mal, wo es lang geht. Deswegen die Reihe über die 10 Gebote. Ich wüsste keinen besseren Aufbau. Wo geht es lang? Die 10 Gebote geben Orientierung in wilden Zeiten. Zeiten der Orientierungslosigkeit und der Verwirrung, der Auflösung der Werte. Die letzten beiden Predigten, 4. Gebot, da ging es darum, dass wir den Ruhetag, den Sabbattag heiligen sollen, auftanken sollen bei Gott, dass wir einmal aufhören zu wirken und stattdessen Gott wirken lassen an uns. Das 5. Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Vor 2 Wochen haben wir uns dieses Gebot angeschaut und heute ist 2. Mose 20, Vers 13 dran, du sollst nicht morden. Also in der Luther-Übersetzung steht noch, du sollst nicht töten, ist aber sachlich falsch. Es muss heißen, du sollst nicht morden. Ja, ich habe mir überlegt, wie ich euch anrede, liebe Gemeinde oder so. Also wenn uns dieses Gebot nichts angehen würde, dann würde ich sagen, liebe Gemeinde, oder ich würde mir die Predigt gleich ganz schenken. Wenn sie uns aber angeht, müsste ich jetzt eigentlich sagen, liebe Mörderinnen und Mörder, was soll ich tun? Der Drang, jemand umzubringen, überkommt uns sicherlich nicht allzu oft und zur Vollendung kommt dieser Gedanke sicher auch äußerst selten. Der Drang, jemanden zu töten, überkommt uns selten, vielleicht auf der Überholspur beim Elefantenrennen auf der Autobahn oder so, da kann das schon mal passieren. Wie viele betrifft es schon? Jedoch, ich habe ein Zitat gefunden, da sagt jemand, ich habe noch nie jemanden umgebracht, aber schon viele Todesanzeigen mit Behagen zur Kenntnis genommen. Das 6. Gebot ist sehr kurz. Das 6. Gebot sieht einfach aus. Es hat im Hebräischen nur 6 Buchstaben. Lo Tirzach, 6 Buchstaben. Also das konnte ich mir sogar auswendig merken, obwohl ich in Hebräisch nicht mehr so gut bin. Ich dürfte es auch mit nach Hause nehmen. Lo Tirzach, jetzt habt ihr Hebräisch gelernt und könnt einen ganzen Vers aus der Bibel auswendig hersagen. So einfach. Aber es wird oft missverstanden oder es wird falsch angewendet. Wir kommen aus unserer Kultur her. Mord kennen wir auch, steht in unserem Gesetzbuch in vielerlei Anwendungen, wird definiert, was ist Mord. Aber das ist irreführend, weil die Bibel ja Mord anders füllt, als wir es tun. Deswegen müssen wir uns ein paar mehr Gedanken darüber machen. Was bedeutet es und was bedeutet es nicht? Also, was bedeutet es nicht? Zum Ersten, es verbietet nicht das Töten von Tieren. Es hat viele Christen gegeben im Lauf der Kirchengeschichte, die das eben aber gemeint haben. Es verbietet nicht das Töten von Tieren. Die Bibel macht einen sehr klaren Unterschied zwischen dem Wert des Lebens von Tieren und dem Wert des Lebens von Menschen. In der Bibel lesen wir, wie Tiere geopfert werden. Das ist sogar angeordnet von Gott. In der Bibel werden Tiere aufgegessen. Ja, es findet sich sogar der Satz, ich weiß nicht mehr genau, wo es steht, aber da steht der Satz drin, Tiere sind zum Schlachten und zum Aufessen da. Wer es findet, möge sich bei mir melden. Nach der Sintflutgeschichte sagt Gott den Überlebenden, ihr dürft von jetzt an Fleisch essen, nicht nur Pflanzenkost. Alle Tiere gebe ich euch als Nahrung. Also keiner muss Vegetarier sein, es sei denn, er will das. Er entschließt sich aus freien Stücken dazu. Jesus war auf jeden Fall kein Vegetarier. Er hat mindestens Lammfleisch gegessen und Fisch. Meistens essen wir allerdings viel mehr Fleisch, als wir eigentlich bräuchten. Aber das ist ein ganz anderes Kapitel. Die Bibel fordert zum Tierschutz auf. Nicht jede Tierhaltungsmethode ist okay. Aber auch das ist ein anderes Kapitel. Hier geht es nicht um das Gebot, du sollst nicht morden. Grundsätzlich ist Fleischessen erlaubt. Und ein zweites. Es behandelt nicht das Thema der Todesstrafe. Das verwundert uns. Ja, da sind wir doch einig in unserem Land. Todesstrafe ist nicht okay. Seit 1949 ist es auch nicht mehr vorgesehen in unseren Gesetzen. Das ist in Europa weithin humanes Allgemeingut. Es gibt in Europa nur noch ein einziges Land, das die Todesstrafe anwendet. Kommt ihr drauf? Es ist Weißrussland. In Weißrussland wird es noch angewendet. Sonst ist es überall abgeschafft. Gab's was? Amerika gehört nicht zu Europa. Ja. Da legen die sehr großen Wert drauf. Heute ist Volkstrauertag. Heute ist Volkstrauertag, aber es behandelt auch nicht das Thema des Kriegsdienstes grundsätzlich. Also nochmal zurück, ich habe jetzt ein bisschen schnell gemacht. Da habe ich auch etwas dazu geschrieben unter dem zweiten Punkt. Im Alten Testament wird die Todesstrafe in bestimmten Fällen sogar angeordnet. Das irritiert viele, wenn sie die Bibel lesen. Nicht nur für Mord, sondern auch für Ehebruch und für andere Dinge. Das ist abgeschafft. Das gilt heute nicht mehr, ist nicht mehr verbindlich für Menschen, die im neuen Bund leben. Aber das zeigt eben, dass grundsätzlich hier von etwas anderem die Rede ist, wenn es zur Todesstrafe kommt. In Amerika ist es ein Riesenthema, es wird viel diskutiert rauf und runter, gerade auch unter Christen, aber wir sind da nicht so in der Situation, dass wir es groß vertiefen müssen. Es gibt gute Argumente dagegen und es gibt auch Argumente für die Todesstrafe, hat aber zunächst einmal mit dem Gebot, du sollst nicht morden, nichts zu tun. Ja, aber das Letzte, das Thema des Kriegsdienstes. Ich habe den Kriegsdienst nicht verweigert. Oder vielmehr meine Verweigerung zurückgezogen als Schüler, so im Alter von 18 Jahren. Und das war damals so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ja auch ein großes Thema, gerade unter Schülern, wenn dann die Musterung kam und so. Und ein Kamerad von mir sagte, du bist ein Mörder. Das fand ich interessant und ich dachte mir so, da musst du dich näher mit beschäftigen, hatte ich ja auch sowieso schon, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich eher kein Mörder bin, jedenfalls nicht aufgrund des Kriegsdienstes. Die Bibel bezeugt, dass der Staat allein das Recht auf Gewaltanwendung hat. Im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 4 lesen wir, denn die staatliche Macht steht im Dienst Gottes, um dich zum Tun des Guten anzuspornen. Also der Staat ist praktisch Gottes Dienerin, Gottes Assistentin, so wie eben Vater und Mutter Gottes Assistentin bei der Schöpfung sind. Wenn du aber Böses tust, musst du dich fürchten. Ihre Vertreter tragen nicht umsonst das Schwert, wohlgemerkt das Schwert. Sie stehen im Dienst Gottes und vollstrecken sein Urteil an denen, die Böses tun. Was macht man mit einem Schwert? Jemanden vom Leben zum Tod zu befördern, wenn man das so aufmerksam liest. Ich meine nicht, dass Paulus sich hier für die Todesstrafe unbedingt ausspricht, aber er spricht sich auch nicht dagegen aus. Also im Fall der Todesstrafe kann man sich nicht ohne weiteres auf das sechste Gebot berufen und auch als Kriegsdienstverweigerer kann man sich nicht so ohne weiteres auf das sechste Gebot berufen. Nicht so ohne weiteres, wohlgemerkt. Ich bohre hier sehr dünne Bretter, das ist mir vollkommen klar. Aber bei so einem weiten Thema ist das auch gar nicht anders möglich. Wenn jetzt von euch welche sagen, da möchte ich gerne noch tiefer bohren, das wäre gut, wenn wir da noch mehr drüber hören, dann bin ich für Anregungen auch sehr, sehr dankbar, aber ich will auch keine Eulen nach Athen tragen. Wir sehen immer wieder im Fernsehen, und manche wissen es ja noch aus eigenem erlittenen Leid, die Flächenbombardements des Zweiten Weltkriegs waren Kriegshandlungen und ich meine, es war Mord. Es war Mord, wenn wehrlose Zivilisten umgebracht werden im Krieg. Heute ist es so, dass in den modernen Kriegen 90% der Todesopfer nicht Soldaten sind, sondern Zivilisten. Oft allerdings ist es so, dass man sich so oder so schuldig macht. Zum Beispiel im Fall von der bosnischen Stadt Srebrenica, es ist 15 Jahre her, als serbische Truppen Tausende von Zivilisten umbrachten und holländische Soldaten die Schutztruppe von der UNO tatenlos zusahen. Haben sie sich richtig verhalten? Fragezeichen. Was dieses Gebot mit unserem Leben zu tun hat. Wir verlassen also das Thema, worum geht es nicht bei diesem Gebot, sondern worum geht es bei diesem Gebot. Und da ein erster Punkt, Gott sagt Nein zum Selbstmord. Was ist Selbstmord? Selbstmord ist, wenn sich jemand im Vollbesitz seines freien Willens befindet und sich bewusst das Leben nimmt. Anders sieht es aus, wenn jemand krankheitsbedingt nicht mehr Herr seiner selbst ist. Wir sind nicht die Richter. Gerade in dieser Woche ist es ein Jahr her, dass sich Robert Enke, der Nationaltorwart, das Leben genommen hat, sich vor den Zug geworfen hat. Und wir sind außerstande, nachzuempfinden, was er empfunden hat und was ihn getrieben hat. Aber sehr oft ist Selbstmord eben auch ein letzter, verzweifelter Racheakt für erlittenes Unrecht an den Hinterbliebenen. Sehr oft flieht ein Selbstmörder vor den Konsequenzen seines Tuns. Adolf Hitler hat sich das Leben genommen am Ende des Krieges, um der Strafverfolgung und der Schande zu entgehen. Er wollte den Russen nicht in die Hände fallen. Kann man sich so einfach aus dem Staub machen nach all dem? Manche sagen, vielleicht ich kann doch mit meinem Leben machen, was ich will. Das ist falsch. Gott hat es dir gegeben, dein Leben. Es ist genau genommen sein Leben, das er dir gegeben hat. Und er ist der Einzige, der es dir auch wieder nehmen darf. Wir gehören nicht uns selber. Wir sind für einen hohen Preis erkauft. Jesus starb für uns. Das wissen Christen. Die Aussage, mein Leben hat keinen Sinn mehr, wozu bin ich da, ist mir oft begegnet in der Seelsorge. Und ich konnte sagen, das ist nicht richtig. Dein Leben ist sinnvoll. Warum? Ja, wer fällt das Urteil, dass dein Leben sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist? Gott gibt dir das Leben. Und wenn er der Meinung wäre, es wäre nicht sinnvoll, er würde es dir nehmen. Der Sinn des Lebens besteht darin, zu lieben. Viele Dinge kann ich manchmal nicht mehr. Kann nicht mehr gehen. Kann keine großartigen Leistungen vollbringen, aber ich kann lieben. Bis zum letzten Atemzug lieben. Gott lieben. Den Nächsten lieben. Dazu bin ich nach Gottes Meinung immer noch da auf der Welt. Gott sagt Nein zur Euthanasie. Was ist Euthanasie? Euthanasie heißt bewusst den Tod von Menschen herbeiführen, die schwerstbehindert sind oder die altersschwach sind oder die unheilbar krank sind. Ich sage nicht, man muss in jedem Fall verhindern, dass ein natürlicher Tod eintritt. Man muss nicht den Prozess des Sterbens um jeden Preis in die Länge ziehen, auf gar keinen Fall. Der Krebspatient im Endstadium darf entscheiden, ob er sich nach einer OP, noch einer OP oder einer Chemo unterziehen will. Das steht ihm frei. Das ist kein Selbstmord. Ganz bestimmt nicht. Ein ganz schwieriges Thema ist die passive Sterbehilfe. Es lässt sich in einer Predigt unmöglich vertiefen. Vielleicht auch sowieso nicht in Predigten, sondern in einer anderen Form des Gesprächs auch oder des Seminars. Euthanasie ist etwas anderes. Bei der Euthanasie wird der Tod bewusst herbeigeführt. Es wird nicht nur in Kauf genommen, sondern es wird bewusst herbeigeführt. Gott sagt Nein zur Abtreibung. 115.000 Schwangerschaftsabbrüche sind im Jahr 2008 in Deutschland durchgeführt worden. Das heißt, jede siebte Schwangerschaft wurde von Menschenhand vorzeitig beendet. Die Kinder sind nicht auf die Welt gekommen, sie mussten sterben. Im Bewusstsein der Bevölkerung ist Abtreibung oft kein Mord. Das liegt daran, dass man sich nicht so viel Gedanken darüber gemacht hat, ab wann der Mensch eigentlich ein Mensch ist. Ab wann ist er ein Mensch? Ab der Geburt? Oder eine Woche vorher? Viele Abgrenzungen sind willkürlich. Man kann sagen, so oder so, aber woher weißt du das? Der einzige objektive Maßstab, wann ein Mensch ist, ist die Befruchtung. Unser Gesetzgeber hat gesagt, ab der Einnistung ist der Mensch ein Mensch. Ab da besteht die Schwangerschaft. Wir haben es mit Menschen von Anfang an zu tun. Und es ist unerheblich, ob der Mensch 2 Zentimeter groß ist oder 2 Meter. Abtreibung kann viele Gründe haben. Ist es Scham? Sind es befürchtete Einbußen an Lebensqualität? Es kann sein, dass ich keine Verantwortung für ein Kind übernehmen will. Ich traue es mir nicht zu. Ich will es einfach auch nicht. Und wenn eins kommen will, dann töte ich es. Warum? Weil das Kind für mich eine Konkurrenz ist. Es isst meine Schokolade auf. Ich will sie aber haben, die Schokolade. Ein Kind verursacht bis 18 Kosten wie ein Mercedes S-Klasse. Ich will den Mercedes haben, nicht das Kind. Ich töte es, bevor es auf ist, was ich habe. Es ist eine Gefahr. Außerdem der soziale Schaden. Es bringt mir den Ruf, dass ich asozial bin. Es nimmt mir das Leben weg. Es muss sterben, damit ich leben kann. Natürlich wird das nie so krass ausgesprochen. Wir in einem der reichsten Länder der Welt nennen es soziale Indikation. Aber was ist es wirklich? Die Situation ist natürlich anders, wenn das Leben der Mutter auf dem Spiel steht. Da muss man im Einzelfall entscheiden, will es hier auch nicht vertiefen. Manches Baby kommt nicht auf die Welt, weil ganz einfach entschieden wird, Baby oder Auto, Baby oder Haus, Baby oder lang geplanter Urlaub. Und ich sage sehr persönlich, ich bin froh, auf der Welt zu sein. Ich bin froh, dass ich die Schwangerschaft überstanden habe, meine eigene Schwangerschaft. Dabei hätte es ganz anders kommen können. Meine Eltern waren nicht verheiratet, als ich empfangen wurde. Keiner von beiden hatte eine abgeschlossene Ausbildung. Es war eine Schande auf dem Lande, in einem kleinen Dorf. Vielleicht haben meine Eltern mich nicht unbedingt erwünscht, aber ich bin froh und rechne es ihnen hoch an, dass ich leben darf, dass ich heute hier stehe. Ein Argument lautet, ja, erwünscht, das ist ein gutes Wort. Kein Kind sollte unerwünscht auf die Welt kommen. Aber diese Aussage ist natürlich falsch. Kein Kind ist unerwünscht. Es gibt vielleicht Kinder, die von den eigenen Eltern Ablehnung erfahren haben. Aber jedes Kind ist bei Gott erwünscht. Es gibt bei Gott kein einziges unerwünschtes Kind hier. Und wenn ich hier in die Runde gucke, sehe ich kein unerwünschtes Kind. Es sind alles erwünschte Kinder hier. Du wurdest empfangen, also bist du erwünscht. Du hast vielleicht ein Kind gezeugt, es empfangen oder wirst eins zeugen, empfangen, sei sicher, es ist erwünscht. Auch wer abgetrieben hat, ist bei Gott erwünscht. Es gibt Vergebung. Seine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, so haben wir es am Anfang gesungen. Gnade ist vergebende Kraft. Sie ist für jeden da. Ich möchte einladen, es auszusprechen, es sich von der Seele reden, und das macht frei. Ich möchte sehr intensiv dazu einladen. Schäm dich nicht. Lass dir nicht einreden, dass Gras drüber wächst. Die gute Nachricht ist, dass Gott jede Sünde vergibt, auch Mord in jeglicher Form. Egal, was in der Vergangenheit passiert ist, es kommt darauf an, die Richtung jetzt zu ändern und in eine andere Richtung weiterzugehen, einen neuen Weg zu gehen. Lass dir vergeben. Gott sagt Nein zum Hass. Maßgeblich für dieses Gebot ist das, was Jesus, unser Herr, dazu sagt und wie er das vertieft. Und er tut das in der Bergpredigt. Und da hat er gesagt, ihr wisst, dass unsere Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du Idiot, gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, geh zum Teufel, gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du zum Altar gehst, um Gott deine Gabe zu bringen, und dort fällt dir ein, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, also etwas berechtigt gegen dich hat. Ich meine, hat ja immer irgendjemand was gegen einen, das ist klar. Aber etwas Berechtigtes gegen dich hat, im Sinne des Gebots, du sollst nicht töten. Dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und söhne dich aus. Danach komm und bring Gott dein Opfer. Und das Erstaunlichste daran für mich ist, dass er nicht von wildfremden Leuten hier redet, unser Herr Jesus, sondern er redet von Brüdern und Schwestern. Da passieren die Morde. Eine tödliche Waffe ist die Sprache. Ich habe schon in der Reihe über den Jakobusbrief darüber einmal gepredigt, vor gar nicht so langer Zeit. Für die Sprache gibt es keinen Waffenschein. Wir werden einfach so damit ausgerüstet. Und was für ein Kaliber die Zunge hat. Tödlich. Es müsste eigentlich einen Waffenschein geben. Zorn, der sich zum Hass auswächst, ist die Keimzelle des Mordes. Und darauf will Jesus hinaus hier. Hier fängt Mord an. Der Hasser ist ein Gesetzesbrecher. Die Kriminalisten sagen, die meisten Morde passieren im persönlichen Umfeld des Opfers. Und das gilt laut Bergpredigt auch für Morde, die mit der Zunge passieren. Die effektivsten Mörder sind die im persönlichen Umfeld. In der eigenen Familie, im Kreis der Mitarbeiter. Sie kennen den anderen so gut, dass sie genau wissen, was für Worte am meisten verletzen können. Begeht kein Mord mit Worten. Die Liste der Möglichkeiten, andere zu töten, ist lang. Habe ich noch eine Möglichkeit gehabt überhaupt? Ja, einfach nur so ein Sammelpunkt. Gott sagt Nein zu vielen anderen Weisen des Mordes. Ich kann das alles gar nicht beschreiben, was es gibt. Sogar durch Spekulation mit Grundnahrungsmitteln in der dritten Welt kann man morden. Indem man Menschen die Lebensgrundlage entzieht, ihnen ihr Land wegnimmt und die Nahrungsmittel nicht mehr da produzieren lässt, wo sie gebraucht werden. Ich möchte am Ende dieser Predigt einladen zu einer Zeit der Stille. Ich denke, wir Mörderinnen und Mörder sind alle angesprochen gewesen durch dieses Wort Gottes. Und ich möchte, dass wir diese Stille nutzen, um das uns von der Seele zu reden, was uns quält, uns vielleicht lange schon beschäftigt, und es ihm sagen. Lass uns jetzt still werden.